Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Businesscoach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Diese Folge ist powered by PeopleBoost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. PeopleBoost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. PeopleBoost. Kurz gesagt, PeopleBoost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu. Heute habe ich eine inspirierende Athletin zu Gast. Marlin Hansen-Hotop. Marlin ist auf absolutem Top-Niveau im Vielseitigkeitssport unterwegs und hat 2025 Mannschaftsgold bei der Europameisterschaft gewonnen. 2024 wurde sie Vierte in der anspruchsvollen Fünf-Sterne-Prüfung in Kentucky. So heißt übrigens meine Fuchsstute, um nur einige ihrer Erfolge zu nennen. Gleichzeitig ist sie Mutter von 3 Söhnen, Ehefrau und führt gemeinsam mit ihrer Familie einen eigenen Hof. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Was braucht es, um auf diesem Niveau erfolgreich zu reiten? Und was geht einem eigentlich durch den Kopf, wenn man in der Startbox von einer 5-Sterne-Geländestrecke steht? Und was ist nach solchen Erfahrungen eigentlich die innere Motivation, weiterzumachen? Über all das sprechen wir heute. Liebe Marlin, ich freue mich ganz besonders, dich heute bei Winning Talks begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über unser Gespräch.
Ja, du bist ja heute im Vielseitigkeitssport unterwegs, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn du so auf deinen Weg zurückblickst, wo hat das eigentlich für dich alles begonnen mit der Vielseitigkeitsreiterei?
Also die Vielseitigkeitsreiterei habe ich, glaube ich, in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater war früher Trainer, Richter, Turnierveranstalter, also von Vielseitigkeiten. Und der ist leider sehr früh verstorben, aber es war eben so, dass ich, also bis ich 13, 14 war sozusagen, war er da. Und es ging eigentlich neben seinem Beruf als Landwirt irgendwie alles darum, also um Pferde. Dann haben auch Peter Thomsen, unser jetziger Bundestrainer, bei uns auf den Kuhwiesen Geländetraining bei meinem Vater gehabt, witzigerweise. Und das war irgendwie seine Leidenschaft. Und ich bin als dreijähriges Kind mit nach Dänemark zu EM damals gefahren. Da sind die irgendwie ein paar Freunde zusammen mit meinen Eltern hingefahren. Und dort wurde mir dann immer erzählt, bin ich den ganzen Geländekurs immer vorweggerannt, überall rüber geklettert. Und ich glaube, dadurch, ja, gab es irgendwie gar keine andere Idee, was ich machen könnte. Also es ist irgendwie, es war ganz klar, dass ich Buschreite. Also ich habe mir jetzt nicht früher gesagt, ich will Buschreiten, aber ich bin da einfach so reingewachsen und bin, glaube ich, dann mit 11 oder 12 meine erste E-Vielseitigkeit geritten. Ja, das ist einfach, glaube ich, durch die Familie und durch meinen Vater einfach so entstanden und war irgendwie eine klare Zukunft auf dem Reitsport.
Definitiv. Und ich meine, das ist ein riesengroßes Glück, sowas ermöglicht zu bekommen. Aber manche haben dann auch doch gar keine Lust drauf. Wie war das bei dir? Was hat dir dieses Umfeld früh ermöglicht? Und wo war es vielleicht auch eine Herausforderung für dich?
Also wir sind 4 Kinder gewesen, haben einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Also es war jetzt eigentlich finanziell ging es uns so gut, aber es war eben auch nicht möglich, dass wir irgendwie teure Pferde oder irgendwas bekommen haben. Also meine Eltern hatten Pferde. Ich hatte einen Chatty. So, ich durfte immer dann irgendwie auf den großen Pferden schon mitreiten und habe dann tatsächlich, als ich 10 war, immer versucht, irgendwo anders auch auf irgendwelchen Reitponys zu reiten. So. Und habe dann im Nachbardorf bei einem anderen Landwirt, wo die Tochter, die ein bisschen älter ist als ich, auch Busch geritten ist, stand noch ein Pony rum, was früher auch ein bisschen Busch geritten ist. Und irgendwie habe ich mich, glaube ich, da so durchgeboxt, dass ich irgendwann auf diesem Pony saß und damit dann eben auch meine erste Vielseitigkeit geritten bin. Und dann war es eben so, dass ich natürlich immer super begleitet wurde. Aber wirklich, also wir haben Cowboy und Indianer gespielt und mein Vater hat mich halt überall mit hingenommen. Ich durfte auch immer schon, als ich meine Füße noch nicht über Sattelwert gucken, wie im Vereinsunterricht mitreiten. Das war alles ganz, ganz normal. Also ich bin einfach mit 4, glaube ich, schon zum Nachbarn mit dem Chatty alleine und habe mir ein Glas Milch geholt. Also wir wohnten so ein bisschen abseits von allem. Und ich glaube, ich bin damit total normal groß geworden und habe trotzdem eben aber nicht die Möglichkeit von zu Hause gehabt, dass ich jetzt irgendein tolles, fertiges Pony oder Pferd bekommen habe. Und als ich dann eben dieses erste Pony, Simona hieß es, von den Landwirten geritten bin, da wurde mein Vater in der Zeit eben krank, der ist an Krebs gestorben und war aber 2 Jahre sozusagen da. Und als letztes großes Weihnachtsgeschenk wollte er unbedingt, dass wir, meine Schwester und ich, ein Pony bekommen. So ein großes Reitpony. Und da hatten wir damals auch in der Nachbarschaft einen Ausbildungsstall von Elisabeth und Friedrich Warnholz. Die haben eigentlich so mehr Springpferde gemacht, aber Lile ist früher 2-mal ländliche Europameisterin gewesen, der Vielseitigkeitsreiter. Und da durfte ich dann immer im Stall ein bisschen helfen. Und die hatten eben von einer Schülerin auch einen Pony da. Das war 5 oder 6 damals, glaube ich. Und das haben die dann so ein bisschen eingefädelt, dass ich das mal schon nebenbei reiten konnte dort. Und dann stand Weihnachten vor der Tür. Die war aber ganz jung. Ja, und dann war es aber eben durch mein Umfeld und meine gute Ausbildung, glaube ich, vorweg, bin ich gleich dann im ersten Jahr, als ich 14 war, glaube ich, im Herbst dann Landesponyturnier geritten. Und da waren dann unsere damaligen Landestrainer, die wirklich ja super, super engagiert waren, Detlef und Karin Peper. Und bin da, glaube ich, nur einen Springen geritten, weil ich einfach noch nicht so weit war. Und die haben mich dann gleich eingekascht. Da war ich irgendwie gleich zum Herbstlehrgang eingeladen. Früher hatten wir wirklich jede Ferien da irgendwie Lehrgänge. Und dann nahm es seinen Lauf. Also dann bin ich irgendwie ruckzuck im Landeskader gewesen. Und bin das Jahr drauf mit 15 dann meine erste Pony-Deutsche Meisterschaft geritten. Und was jetzt ja eigentlich gar nicht so früh war, aber dadurch, dass ich eben, wie gesagt, nicht die Möglichkeiten hatte, die vielleicht andere hatten, habe ich mich da irgendwie dann reingeboxt und Glück gehabt, dass dieses Pony Borgia irgendwie dann, ja, das auch alles mitgemacht hat. Und dann ging es irgendwie los.
Das klingt wahnsinnig berührend, Marlin, wenn ich dir so lausche, auch, dass das wie so eine Art Nachlass von deinem Vater war, dir noch ein Pony entsprechend dann auch vor den Weihnachtsbaum zu stellen. Unfassbar berührend. War das für dich dann so wie sein Lebenswerk auch ein Stück weit fortführen, wenn ich da nachfragen darf? Weil ich finde es unfassbar berührend, dass das so...
Ja, ich glaube total. Also es ist so, wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ich wollte eigentlich nie Landwirtschaft studieren, habe ich dann doch gemacht und reite halt Vielseitigkeit und das sind halt genau diese Leidenschaften gewesen, die er auch hatte. Und wenn ich mir das jetzt dann immer wieder mal so überlege, denke ich, ja, es hat schon geprägt und meine Schwester, die ist ganz erfolgreiche Ärztin, macht das ganz, ganz toll und ist in der Onkologie, wo ich auch denke, also wir sind, glaube ich, schon, wir waren einfach wirklich klein und wir sind da, glaube ich, extrem, unser Lebensweg hat sich dadurch irgendwie entwickelt, also mit dem, was wir machen. Das ist im Nachhinein schon spannend, irgendwie da mal hinterher zu fragen, wie es dazu dann wirklich gekommen ist und wie wir. Aber demnach führen wir ja das irgendwie schon weiter.
Klingt toll. Und ich meine, führt das irgendwie weiter? Du bist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Und wann hast du eigentlich zum ersten Mal gespürt, dass du nicht nur mitreiten möchtest, sondern wirklich auch ganz oben mitreiten willst? So wie das kleine Mädchen damals, was schon direkt immer die Sprünge geklettert ist. Wann hast du gemerkt, Mensch, da ist richtig viel mehr drin?
Also als ich so als Pony und Junior und so weiter, habe ich eben Glück gehabt, dass ich immer gut betreute Hände war. Also unser Landestrainer damals, der war wirklich einfach sensationell. Peter Thoms war um die Ecke, da war ich viel. Und ich hatte einfach Glück, eben gut gefördert zu werden und dann im Rahmen der Möglichkeiten mit den Pferden, die ich hatte. Und ich war, glaube ich, schon extrem ehrgeizig, aber so ehrgeizig, dass ich hatte immer schwierige Pferde. Und wenn irgendwer gesagt hat, das geht nicht oder das ist bestimmt, mal sehen, so, dann das war immer so eher mein Antrieb. Also es war gar nicht, glaube ich, der Antrieb, dass ich unbedingt ganz oben mitreiten wollte. Also na klar hat man, also ich habe mir früher Badminton, Burley, alle Weltmeisterschaften, Olympiade, habe ich mir alles immer reingezogen. Kann ich bis jetzt noch, glaube ich, an Videos alle Pferde auswendig, wer da reitet. Das ist auch wohl schon 30 Jahre her oder 40. Aber ich sag mal, also man hat natürlich dann schon Blut geleckt, wenn man das erste Mal Europameisterschaft reitet oder deutsche Meisterschaften. Aber es ist bis heute so, dass ich nie den Antrieb habe, weil ich unbedingt oben mitmischen möchte. Also ich bin immer gewohnt gewesen, die Pferde selber auszubilden. Mir ist nichts, was das angeht, nichts geschenkt worden. Und letztendlich ist das für mich auch der totale Reiz, wie ein Pferd auszubilden und zu gucken, wie weit ich damit komme. Und wenn man dann Glück hat, so ein tolles Pferd zu bekommen, wo man dann alles mitmachen kann, ist das natürlich besonders toll. Also ich glaube, das ist eher so dieser Anreiz, nicht unbedingt halt oben mit zu sein, sondern einfach immer zu gucken, wie weit komme ich, und dann einfach genießen, wenn es so weit geht.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und das fühlt sich auch einfach gut an, wenn man sich selber mit einem vermeintlich schwierigen Pferd ganz tolle Dinge erarbeitet hat. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja, ich glaube, ich hätte gar keinen Reiz, wenn mir jetzt jemand sagt, ich möchte dir gerne ein 4-Sterne-Pferd kaufen. Aus welchem Grund auch immer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da Ja sagen würde. Also, weil mich das eigentlich überhaupt nicht reizt. Mich reizt es nicht einfach, mich raufzusetzen und dann eine große Prüfung zu reiten. Mich reizt es einfach, diesen Weg zu gehen und zu sehen, was dabei rauskommt. Das ist irgendwie das, was mir wahnsinnig Spaß bringt.
Wenn du mit Blick auf diese Sachen, auf deine Zeit im Bereich Pony, Junioren und so weiter zurückschaust, was war denn dann da dein schönster Moment? War das auch ein schwieriges Pferd, was du dann zum Erfolg geführt hast? Oder was war so ein schönster Moment in deiner Junioren-Pony-Zeit?
Also in Pony-Zeit ist es eigentlich ganz witzig. Also gleich in dem ersten Jahr, als ich deutsche Meisterschaften geritten bin, war ein Riesenabenteuer. Es war in Gotha, in Thüringen. Es war kurz nach der Wende. Da haben wir in so einem Stasi-Hotel gewohnt.
Stasi-Hotel.
So echt mit rotem Teppich und nichts los und alle irgendwie noch so starr angezogen. Es war total wirr. Aber da hatten wir richtig eine tolle Truppe. Und da, also mein Pony ging wahnsinnig schlecht Dressur. Und es gab kurz vor der deutschen Meisterschaft, haben wir uns immer mit Pepas nochmal getroffen. Und wir hatten zur Aufgabe bekommen, dass wenn wir deutsche Meisterschaften mitreiten, dass wir dann vorher bitte aber extrem dressurmäßig zu Hause mit dem Heimtrainer üben. Und wir haben wirklich alles gegeben und wir haben es auch alles gemacht. Aber es war einfach wirklich schwierig, dieses Pony durchs Genick zu kriegen. Und dann hatten wir ein Trainingswochenende kurz vorher zusammen. Und dann sagte Karin Peper, also es wäre wirklich peinlich, wenn wir so Schleswig-Holstein vertreten. Und da waren wir so niedergeschlagen. Also es war noch eine Freundin von mir. Und wir hatten Geschwister sozusagen, also die Ponys. Und die waren halt beide schwierig. Und dann hatten wir also wirklich kurz überlegt, ob wir da überhaupt hinfahren, weil wir so einen Einlauf gekriegt haben. Und dann haben wir gesagt, nee, los. Also, und dann war die Dressur auch nicht gut, aber dann war irgendwie diese Geländerunde toll und das Springen toll. Und dann war ich irgendwie Beste von den Holsteinern und war irgendwie Top 10. Und das war für mich sensationell, gerade nach diesem Wochenende, wo wir so Ärger gekriegt haben, dass wir nichts können und das einfach nicht ordentlich gemacht haben. Und dann war es, das war natürlich irgendwie richtig, richtig toll. Das war, glaube ich, so in der Ponyzeit das schönste Erlebnis, wieder auf dieser alten Rennbahn in Gotha und dann eben irgendwie so gut abzuschneiden sozusagen und dem schlechten Einlauf, den wir vorher gekriegt haben. Und dann so in der Juniorenzeit hatte ich eigentlich auch von Peter ein Pferd, Peter Thomsen hatte meine Mutter tollerweise irgendwie ermöglichen können. Der konnte auch noch nichts, war aber schon ein bisschen älter. Da sind wir dann auch deutsche Meisterschaften geritten, da war ich dann auch mal auf der Longlist. Der war wirklich aber sehr schwierig im Springen und er hat das immer alles gemacht. Aber da reichte das auch nicht, irgendwie Europameisterschaften zu reiten. Aber da war ich immer so ein bisschen nah dran. Und das war einfach eine schöne Zeit. Und dann gab es auch eine verrückte Wendung sozusagen. Und es gab früher einen Pony-Europameister, Erik Bayer. Und die Frau, die Mutter von ihm, die ist in Südafrika groß geworden, hat sich das Reiten so selber beigebracht und ist aber ganz, ganz, ganz in dieser Materie drin und hatte ein ganz schwieriges Pferd. Eigentlich für Erik, der ist dann aber in die USA gegangen für ein Jahr und wollte auch nicht mehr reiten. Und dann waren wir auf dem Turnier und da war das Nachbarmädchen auf diesem Pony, auf diesem Pferd, Bigelli hieß sie. Und dann hat eben die Vera Bayer mir erzählt, wie schwierig das mit dem Pferd ist und dass es eigentlich ja für Erik wäre und so weiter. Und zwar so auch ein Bayard-Nachkommen, nicht direkt, aber meine Ponys, das waren alles Bayards. Wir hatten ja so einen Shaggy-Araber oben, der hat alles gedeckt, was irgendwie vier Beine hatte. Und das waren so unbändige Kampf. Die hatten so Kampfeinstellungen. Naja, und dann habe ich eben gesagt, ach, die würde mich aber reizen. So, und irgendwann früher oder im Winter rief sie dann an und fragte, ob das ernst gemeint ist, weil das würde sie total gerne mal ausprobieren. Und dann bin ich halt Ellie geritten. Die stand weiter bei Vera. Ich bin da immer nach Großenbier dann zum Reiten. Und dann sind wir gleich ersten Jahr, weiß ich gar nicht, oder im zweiten Jahr auf jeden Fall dann junge Reiter, Deutsche, waren Dritter, sind zu Europameisterschaften, haben dann Mannschaftsgold gewonnen. Und es war einfach sensationell. Das Pferd war so schwierig, weil die eben nur gerannt ist. Also die ist im Parcours, die hat sich raufgesetzt, die haben erzählt, früher in der Halle, haben alle gesagt, Achtung, Ellie kommt, alle in die Ecken und dann ist sie losgerannt. Und man konnte eigentlich nichts machen. Und dann haben unser Bundestrainer damals, Horst Carsten, der hat mir gesagt, Marlin, jetzt, wenn Vera nicht zuguckt, dann müssen wir irgendwas ausprobieren. Und dann haben wir mal ein bisschen schärferes Gebiss gemacht, damit man irgendwie mal im Training ganz normal über einen Sprung reiten kann. Und dann blieb die aber einfach beim Anreiten irgendwo stehen. Also als ich nur einmal die Hand zugemacht habe. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, das geht nicht.
Geht doch nur der Weg nach vorne.
Ja, genau. Und dann, ich weiß noch genau, wie ich dann irgendwie da in Wiendorf, war das in Österreich, durchs Ziel geritten bin im Gelände. Das war, glaube ich, so der größte Moment, zu sehen, dass man in der Europameisterschaft irgendwie in der Zeit mit so einem Pferd da durchgesaust ist. Und dann, da weiß ich immer noch, in dem, da habe ich irgendwie gedacht, ja, das war irgendwie schon mein Vater. So, das weiß ich noch, wie ich durch die Ziellinie geritten bin. Da ist er mitgeritten. Das war, glaube ich, ja. Und dann irgendwie dieses Mannschaftsgold zu gewinnen, das war einfach toll. Es war eine tolle Truppe. Mit Horst früher war es einfach auch wahnsinnig viel Spaß. Und da haben wir einfach eine richtig, richtig gute Zeit gehabt. Und ich glaube, das waren so die Momente, die am tollsten waren irgendwie in der Zeit.
Ja, das klingt nach einer ganz fantastischen Zeit und spannend. Marlin und die wilden Pferde.
Ja, das waren lauter wilde Schimmel. Also ich hatte immer 3 oder 4 und die waren alle irgendwie, gehen alle auf Bayard zurück und alle haben sie verwechselt. Also das war witzig.
Dann ergänzt sich Marlin und die wilden, erfolgreichen Schimmel. Ja, sehr cool. Ja, klingt ganz, ganz spannend, wie du auch da mit den Schimmeln dann deinen Weg gemacht hast. Und ja, dann kam so die nächste Phase, wenn man so in der Zeitlinie bleibt, Studium, Ausbildung, was macht man? Bleibt man im Reitsport? Will man in den Profisport? Was macht man eigentlich? Was war da für dich so die Entscheidungsgrundlage und wie ging es dann vor allem für dich weiter?
Also als ich mein Abi gemacht habe, hatte ich eigentlich mir fest vorgenommen, ins Ausland zu gehen. Weil ich alle Schüleraustausch und so hab, konnte ich natürlich nie mitmachen. Es war ein Landesponyturnier oder ein Lehrgang oder irgendein wichtiges Turnier. Und ich habe wirklich, also wir sind, glaube ich, nach Frankreich gefahren eigentlich und nach England. Und ich habe immer gesagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich dann Richtung Abitur ging und dass ich gedacht habe, ich habe doch irgendwie Fernweh und möchte das gerne machen. Und ich durfte tollerweise ein Jahr mir einfach fürs Reiten Zeit nehmen. Ich bin in dem Jahr eben noch junger Reiter gewesen oder 2 Jahre eben eigentlich noch, also das Jahr zu Ende und dann noch eins mehr. Und habe dann sozusagen bis zur Euro, bis September bin ich geritten, habe Unterricht gegeben, habe noch irgendwie 1, 2 Berittpferde gehabt, um mir einfach das Jahr sozusagen dann auch zu verdienen. Und bin dann, habe ich mittwochs oder Dienstag nach der Euro hatte ich einen Flug gebucht in die USA mit meiner besten Freundin zusammen. Und dann haben wir 4 Wochen zusammen da eine Reise gemacht und dann bin ich da geblieben. Und wir haben früher, also hat man ja kein Handy mitgehabt oder so, dann haben wir ein Buch gehabt mit ganz vielen Adressen, die wir irgendwie eingesammelt haben. Ja, und dann ist eben meine Freundin wieder zurück, weil die schon studierte. Und ich bin dann da zu einer Familie gekommen. Und zwar war das die Austauschfamilie von dem Erik Bayer. Und das waren die Nächsten, die habe ich angerufen und dann bin ich da geblieben. Und da hatte ich
dann irgendwie
3, 4 Monate. In Wisconsin, so 2 Stunden von Chicago entfernt.
Ach, spannend. Ja, ich war in der 11. Klasse auch in Michigan für 5 Monate.
Ja.
Und ich kann das sehr nachvollziehen. Keine E-Mail war ganz selten. Man war dann wirklich weg.
Ja, genau. Ja, das war witzig. Und in dem Jahr, das war eben nach meiner ersten jungen Reiter-Euro. Und da war ich irgendwie auf der Deutschen, hatte ich auch eine Medaille. Und dann hatte meine Mutter, also hat man ja noch mit Quadern und Telefonzellen irgendwie, als ich mit Merit eben diese 4 Wochen gereist bin, immer nur kurz Bescheid gesagt und du musst immer ständig diese ganzen Stücke oder Geldstücke reinstecken.
Ich
und da waren wir unten, ja, waren wir unten im Empire State Building, da habe ich meine Mutter angerufen und die hat gesagt, hier hat jemand angerufen, sollst ein Stipendium bekommen, das Graf Rothkirch Stipendium, das gibt's glaube ich bis heute noch für die erfolgreichen Junioren und Jungreiter. Das musst du aber selber bestätigen, du musst da und da anrufen und dann habe ich wirklich aus dem Empire State Building angerufen. Ich weiß gar nicht, ob es in Warendorf war oder irgendwo anders.
Sensationell.
Ja, das war wirklich total witzig. Langes her. Und dann habe ich, als ich wiederkam, eben die Saison danach auch noch weiter geritten und einfach ein bisschen Geld verdient und hatte immer überlegt, ob ich eigentlich war ich so auf Physiotherapie, da hatte ich wahnsinnig viel Lust zu. Ich hatte Sportleistungskurs, hatte auch überlegt, ob ich Sport studiere, aber bei meiner ersten Untersuchung für einen Bundeskader hat der Professor in Kiel gesagt, ey, wenn du einen Sportleistungskurs hattest, da brauchst du nicht Sport auf Magister oder auf Lehramt zu studieren, das hast du alles schon gelernt. Und ich dachte mir, das ist auch langweilig. Das stimmt, dann mache ich es eben nicht. Und dann war ich so auf Physio und hatte mich vor meinem Amerika-Aufenthalt einfach eingeschrieben, damit ich natürlich weiter Kindergeld bekomme. Und habe dann gesagt, dann schreibe ich mich mal wo ein, so, wo ich weiß, dass ich es niemals studieren werde, Landwirtschaft. So, dann habe ich mich schön für Landwirtschaft eingeschrieben und hatte dann noch Physiotherapietests für Schulen gemacht und hatte auch da zwei Annahmen, einmal in Kassel und noch irgendwo anders. Und das fand ich aber überhaupt gar nicht schön da. Also irgendwie waren die Schulen, fand ich einfach nicht so, dass ich dachte, das ist es. Naja, und dann habe ich das Jahr noch weitergemacht, bin dann nochmal Euro geritten und habe dann mich doch für Landwirtschaft eingeschrieben und bin dann doch irgendwie die Schiene gegangen und ist in dem Jahr dann nach und nach so entstanden. Ja, und dann habe ich eben studiert in Rostock und Kiel und nach dem Studium, während des Studiums habe ich dann ja meinen Mann kennengelernt und dann sind wir direkt nach dem Studium eine Zeit in Niedersachsen gewesen auf seinem elterlichen Hof und haben dann aber irgendwie da lange hin und her überlegt, dass wir da eigentlich nicht unbedingt bleiben wollen und so Lust hätten, einfach was Neues zu machen. Und ja, Thomas' Vater war auch gestorben dort, also nach seinem 65. Geburtstag, sodass wir sozusagen den Betrieb hatten und wussten, dass wir das Land auch, also hätten wir wahrscheinlich mit ihm auch, aber verkaufen können. Das war für den Rest der Familie da in Ordnung. Und dann kam hier Kirchbaggendorf uns vor die Füße gefallen. Und so sind wir dann 2006 hier nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Und meine Pferde, also ich bin immer nebenbei ein bisschen geritten. Niedersachsen hatte ich noch, durch so Weltmeisterschaft junge Pferde geritten, ein bisschen Bundeschampionat und habe immer so 2-3 Pferde gehabt, die ich so ausgebildet habe nebenbei. Aber es waren eben oft von anderen Leuten, von fremden, oder nicht von fremden Leuten, aber immer so, als wenn sie gut wurden, dann verkauft wurden. Und als wir dann hier ankamen und das langsam aufgebaut haben, habe ich irgendwie gesagt, nee, also wenn ich jetzt Arbeit in irgendwas stecke, dann möchte ich das einfach nur noch selber machen und entscheiden, die Pferde dann bleiben oder dann verkauft werden, wenn sie besser werden. So war irgendwie der grobe Werdegang.
Ja, ganz spannend. Und dann hast du ja viele Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wirklich Pferde ausgebildet. Ihr habt den Hof zusammengeführt. Du bist natürlich dann auch dreifache Mutter geworden. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Schnellvorlauf machen sozusagen, bis vor ein paar Jahren, dann ging es ja wieder richtig in den Spitzensport, wo wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen kamen. War das dann auch eher Zufall, geplant? Wusstest du das schon immer, dass du dann auch irgendwann da nochmal wieder angreifen würdest? Ich frage das jetzt einfach mal so salopp, Marlin.
Ja, nee, also ich wusste das überhaupt nicht. Also ich wusste, dass ich mich gefreut habe, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, wieder einfach ein bisschen mehr Busch zu reiten. Und ich hatte dann ja das erste Pferd, mit dem ich dann wieder 4 Sterne geritten bin, war ja Monsieur Schnabel. Und der kam auch ganz witzig zu uns. Ich war mit dem letzten Kind, mit Jane, schwanger. Mein Mann und ich saßen irgendwie im Büro und ich habe da so ein bisschen am Computer rumgeklickert und habe gedacht, ach, früher wusste ich immer bei den Trakehnern so Bescheid, jetzt gar nicht mehr. Und es war gerade Körung, das weiß ich noch. Also. Und dann habe ich einfach ein bisschen an der Körung Hengste geguckt und dann habe ich irgendwie auf die Verkaufspferde geguckt auf der Trakehnerseite. Und dann fiel mir eben dieser Grafenstolz aus einer Heraldik Mutter, schön groß und braun, aus Sachsen, wo ich gedacht habe, ach, wenn ich Glück habe, sind die Pferde vielleicht nicht ganz so teuer. Das wäre ja ein schönes Pferd, was man vielleicht ausbilden kann und schön verkaufen kann. Das war so ein bisschen mein Hintergedanke. Und dann habe ich da angerufen und dann hieß es aber, es wären irgendwie noch andere Kunden da. Und dann rief sie aber nochmal an, Anke Schnabel, mit denen sind wir jetzt wirklich auch sehr gut befreundet. Und dann sagt Anke, ja, aber wenn mal ein Pferd zu jemandem wie dir irgendwie kommen könnte, also dann sage ich das denen dann, glaube ich, ab. Also so, und dann hat sie mir ein ganz süßes Video gedreht, weil ich gesagt habe, ich brauche einmal ein bisschen Material, einfach nur, wie der sich bewegt, immer einen Sprung, einen Freispringen oder so, der war gerade angeritten. Naja, und dann zog Schnabi bei uns ein und sag mal, Schnabi ist mein Best Buddy geworden, der ist auch sehr, sehr, sehr eigen.
Wäre ich jetzt nicht draufgekommen.
Und als ich den das erste Mal 11-Fieseligkeit oder 2 Sterne geritten bin in Schleswig-Holstein, da war ich körperlich vielleicht auch noch nicht so super fit, aber da habe ich den, glaube ich, 3 Sprünge aus dem Trab rüber gedrückt, weil ich dachte, der kann ja alles, der konnte wahnsinnig viel springen, aber der ist einfach nicht schnell gelaufen, wenn er keinen Bock hatte. Und da hatte er einfach überhaupt gar keinen Bock, es war ihm irgendwie alles zu blöd da. Und dann kam ich ins Ziel und Thomas hat ihn geführt und dann habe ich mich wirklich kurz fast ins Gras gesetzt, habe gedacht, ich bin fix und fertig. Und dann habe ich angefangen zu joggen und habe gesagt, so mein Freund, so geht's nicht. Ja, und dann irgendwie ging's mit ihm immer weiter. Also ich bin dann irgendwie 2 Sterne geritten, 3 Sterne geritten und auf einmal 4 Sterne geritten, 4 Sterne lang geritten. Ich weiß nicht, wie viel 4 Sterne lang der gegangen ist. Und er war immer eben schwierig, er ist dressurmäßig, kann er eigentlich jede Dressur gewinnen. Das dauerte aber ewig, bis ich wirklich die richtigen Knöpfe hatte. Das war so die letzten 2 Jahre dann toll und er war eben auch einfach frech, dass er immer Überraschungen hatte irgendwie so im Viereck oder eben einfach nicht vorwärts ging. Und springen war es auch immer nicht so einfach. Aber mit dem bin ich einfach wahnsinnig viel 4 Sterne geritten. Und ich wusste, mit dem kann ich auch mal gewinnen. Aber wenn es ein richtig guter Tag ist und die Konkurrenz nicht so stark ist, Aber es war einfach toll, wieder ein Pferd zu haben, mit dem man sowas machen konnte. Und das habe ich total genossen. Und dann hatte ich eben nebenbei zwei junge Pferde. Einen habe ich mir als Fohlen gekauft. Caulfield, den bin ich jetzt ja auch 4 Sterne geritten letztes Jahr. Der ist aber auch schon 15. Und dann hatte ich eben Shimmy von einer Freundin kaufen können, 5-jährig. Und die gingen dann so nebenbei, wurden die so groß. Und dann weiß ich noch, bin ich durch Schnabel, weil der eben 4 Sterne fährt, wäre in Wadendorf zum Frühjahrslehrgang eingeladen gewesen bei Hans Melzer. Und ich meine, Hans kenne ich ja auch schon ganz lange und der kannte auch meine Pferde zu dem Zeitpunkt gut. Aber dann sind wir irgendwie Geländetraining geritten und sagte, lass den Schnabel sein, wie er ist. Aber die anderen beiden, das sind Granaten. So. Und ja, das war irgendwie toll. Und dadurch, ich glaube, der hat mir einfach alles ermöglicht, dass ich da wieder so reingekommen bin, dass ich wieder ganz viel Erfahrung hatte, einfach auch die großen Prüfungen zu reiten. Und dadurch, glaube ich, bin ich einfach extrem viel stärker auf die anderen beiden umgestiegen sozusagen und konnte auch gerade Shimmy dann einfach extrem viel besser fördern, weil ich, glaube ich, so schon drin war in dem ganzen Thema. Auch wenn ich ja noch nicht da super, super erfolgreich war, aber halt immer gute Geländerunden gerannt.
Ja, spannend, dass du sagst, dass du da in der L-Vielseitigkeit mal eben über im Trab über ein paar Sprünge geritten bist und dann joggen gegangen bist. Vielleicht da in den 4 Sterne bist du da auch schon was aus dem Trab angeritten.
Nee, das glaube ich nicht. Aber ist ja auch gar nicht so hoch. Also der kann einfach wahnsinnig viel springen.
Ja.
Das wusste ich immer. Und dann, also, ging das auch.
Ja, das war auch ein kleiner Scherz.
Ja, ja, klar.
Aber mich würde interessieren, wenn du hast ja schon einiges gesagt. Aber um auf diesem Niveau 4 Sterne und auch 5 Sterne zu reiten, neben Joggen und dass die Pferde ein bisschen special und wild sein sollten, was würdest du sagen, ist wichtig für einen Reiter und auch für ein Pferd, um auf diesem wirklich Top-Niveau auch bestehen zu können?
Also als Reiter, glaube ich, ist es ja ganz, ganz unterschiedlich, wie alt und wie fit man ist und so weiter. Ich finde, die Kondition muss natürlich so gut sein, dass wenn man im Gelände es auch mal ein bisschen anstrengender ist oder mal ein bisschen mehr unterstützen muss, dass man eben auch bis zum Ende einfach, also nicht anfängt zu pusten oder der Puls so hoch geht durch fehlende Kondition. Das ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber also ich gehe einfach dann gerne laufen.
Und wie viel gehst du so joggen in der Woche, nur mal Interesse halber?
So ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was ich so, wie viel Zeit ich habe und was ich mache. Aber wenn es so vor den großen Prüfungen 3-mal, würde ich sagen. Und dann mache ich relativ viel Mattensport, sage ich immer. Ich habe halt nicht so viel Zeit, wo jetzt in Fitnessstudio oder mit, also wir kriegen, glaube ich, auch einen Personal Trainer, könnten wir bezahlt kriegen, irgendwie über einen Olympiastützpunkt und so. Aber es ist für mich, ich wohne halt hier in der Valla Pampa und es ist dann einfach immer Aufwand und um das eben alles hinzukriegen, mache ich es dann einfach so viel wie möglich alleine und durch unser Zeitalter mit YouTube und sonstigen und Aubenhausen Club. Dank Jessie.
Bin ich auch ein großer Fan von.
Ja, geht es natürlich einfach auch viel zu Hause und dann mache ich eben ganz viel Stabi einfach und dass einfach die ganze, der Rumpf kräftig genug ist. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man weiß, man ist so fit, dass man schnelle Reaktionen hat, dass man immer aus dem Körper irgendwie genug halten kann und reagieren kann und das bedarf halt einfach ein bisschen Aufwand und natürlich, wenn man älter wird, auch noch mehr Aufwand. Aber es bringt natürlich auch Spaß, wenn man irgendwie da einen Grund für hat. Und da eigentlich auch, also ich mache halt schon immer mein Leben lang gerne Sport an. Dadurch fällt es mir dann auch nicht so schwer. Aber natürlich gibt es auch Phasen im Winter, wenn man denkt, ach, jetzt ist auch gerade gar nichts. Dann macht man mal 3-4 Wochen mal gar nichts, weil man einfach stinkefaul ist. Aber wenn man sich dann wieder hinsetzt und immer wieder ein bisschen aussitzt, dann denkst du, oh, naja, vielleicht können wir doch mal wieder anfangen und wieder mehr machen. Und ich finde es einfach sau wichtig, dass man im Gelände wirklich fit ist und da dem Pferd es so leicht wie möglich macht auch und selber sich an. Das ist einfach für die Sicherheit auch gut. Und ich finde immer, wenn ich so Lehrgänge gebe, gerade mit so Kindern und Jugendlichen, hat mal ganz früh, als ich klein war, eine Trainerin gesagt, wir müssen mal beim Ausreiten im leichten Sitz traben, dann merken wir ganz schnell, ob wir fit genug sind oder nicht. Weil das von der Balance und vom Gleichgewicht und von der muskulären Haltung einfach so viel schwerer ist als im Galopp. Und das mache ich in jedem Lehrgang, wenn ich irgendwie Gelände- oder Springtraining mache. Ich setze so alle mal einen leichten Sitz im Trab, dann kann man auch super überprüfen, einfach die Armhaltung, die ganze Körperhaltung, ob der Bügel kurz genug ist und. Und alle stöhnen und fangen dann an, immer, ich sage immer, den Klapparsch zu haben und immer auf den Sattel zu klatschen. Und dann sage ich mir, ja, und ihr wollt Gelände rein. Und ihr könnt nicht mal im Trab 2 Runden im leichten Sitz sitzen. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und das finde ich eben, wenn man diese kleinen Prüfungen sieht, auch so E- und A-Gelände und auch manchmal 2-Sterne-Prüfungen. Es gibt einfach noch immer noch zu viele egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die eben einfach nichts machen und sich dann einfach mit dem Hintern im Sattel durchs Gelände tragen lassen oder auch im Springen. Und da finde ich, das ist Pflicht, einfach fit genug zu sein.
Ja, also Fitness, Balance. Ist es noch etwas, was in dem Spitzensport für den Reiter wichtig ist?
Also Fitness, Balance sind einfach wirklich diese, also schnelle Reaktionen, glaube ich, die müssen einfach, kann man natürlich auch einfach durch Neuroathletik trainieren. Und ich finde, dass diese Rumpfstabilität, die ist wahnsinnig wichtig. Also, dass man einmal schnell reagiert und einfach immer, egal ob es mal einen Rumpler gibt oder wenn man eben die Pferde vor sich bringt, wenn die schon mal ein bisschen müde sind. Also es geht ja alles immer irgendwie über die Wade und über den Oberkörper, so dass man nicht so viel mit der Hand einwirkt. Und dafür bedarf es eigentlich einfach ja ganz viel Stabilität. Und es ist ganz interessant, ich bin ja auch, als Chris Bartel Bundestrainer wurde, war ich gerade die ersten 2 Jahre noch im Bundeskader und dann aber ja nicht mehr. Und ich bin aber immer in Lumülen, wenn er so Lehrgänge gemacht hat für die Öffentlichkeit, habe ich mich immer angemeldet, weil ich diesen Trainer einfach so sensationell finde. Und der hat mit einem Freund zusammen so ein Metallpferd konstruiert, mit einem Freund, der Ingenieur ist. Und Chris ist eben ja auch ein totaler Sitzfetischist. Und dann haben wir wirklich auf diesen Otto-Normal-Verbraucher, Lehrgängen, egal ob man Haflinger geritten ist oder halt 4-Sterne-Pferd, wir sind alle auf dieses Metallpferd, Rock on Ruby heißt der, gibt's bis heute. Und der war eben ganz verstellbar, du konntest den Hals länger machen, konntest mehr Gewichte vorne, hinten dranhängen, du konntest, ich weiß gar nicht, der Sattel blieb ganz normal da, aber hinten, glaube ich, konnte man das Pferd noch verlängern. Und dann hat man sich darauf gesetzt, auf den Sattel, und dann musste man wirklich aus der Wade, aus dem Oberkörper, das Pferd vor sich bringen, weil Chris immer gesagt hat, das Allerwichtigste ist, dass die Pferde immer in Balance vor einem sind. Und dass man immer einen Vorbereitungspunkt hat vor dem Sprung, wo man genau das Pferd in diese Position bekommt, ohne dass man Druck auf dem Zügel hat. Und dann hat man da wirklich die ganzen Nächte, Abende, stundenlang auf diesem Rock on Ruby das geübt. Und dann wurde der auch immer verändert, damit man nochmal wieder eine veränderte Situation hatte. Und dann hat man sich am nächsten Tag aufs Pferd gesetzt und hat Geländesprünge gemacht und hat gedacht, Wahnsinn. Also, dachte man, naja, klar ist es gut, das zu fühlen, aber was das ausgemacht hat, einfach vom Körper zu fühlen, wie man da das Pferd vor sich kriegt. Und das war natürlich viel schöner nachher auf dem lebendigen Pferd, aber es hat wahnsinnig viel gebracht. Und da habe ich immer gemerkt, wie viel Stabilität nötig ist.
Nachvollziehbar und auch spannend, wenn man mal so in dieses Gefühl gekommen ist, wie soll es sich eigentlich anfühlen, wenn es genau richtig ist und das dann auch hinterher zu übertragen. Ja, finde ich ziemlich cool.
Ja,
wenn du noch auf die Pferde schaust, vielleicht dann nur noch kurz 1-2 Punkte. Was ist bei Pferden wichtig? Oder auch wenn du Pferde aussuchst, ich scherze jetzt nochmal neben dem Wilden.
Ja.
Worauf schaust du da, dass du sagst, Mensch, die können schon Potenzial haben?
Also für mich ist immer das Allerwichtigste, dass die beweglich durch den ganzen Körper sind. Diese Vera Bayer, von der ich früher die Bigelli hatte, mit der ich Mannschaftseuropameister war bei den jungen Reitern, die hat immer gesagt, ein Pferd muss sich wälzen können und sich dabei auf alle Seiten hin und her drehen. Die nicht rumkommen, die brauchen wir nicht. Stell dir mal vor, die fallen hin. Das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich immer denke, ja, diese Beweglichkeit, diese Leichtigkeit, also auch selbst ein großer Manschimmi ist auch groß und ja nicht so ein Blütertyp. Aber das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Dann finde ich einfach so diesen Ausdruck, den die im Gesicht haben. Das muss mich abholen, weil wenn du dann im Badminton und Burley die Verfassungsprüfung anguckst, dann siehst du, da hat keiner ein unbedeutendes Auge. Und dann müssen sie natürlich einfach richtig gut springen. Das ist einfach wichtig. Ich finde, alles andere kann man sagt ja immer, Schritt und Galopp müssen sie haben, Trab kann man rausreiten, kann man auch viel, aber ist natürlich schöner, wenn sie auch schon ein bisschen traben können. Aber wenn du einen hast, der sich wirklich gut durch den Körper bewegt, dann traben die meist ja auch nicht so schlecht. Aber für mich ist einfach so das Gefühl der Einstellung und diese Beweglichkeit, schönes Auge und einen guten Sprung. Das ist für mich, glaube ich, so das Erste, wonach ich gucken würde.
Das mit dem Wälzen finde ich cool. Ich mache das immer, wenn meine Pferde sich wälzen, dann überprüfe immer, drehen die sich auch wirklich rum. Wenn nicht, weiß ich, da klemmt gerade irgendwo was. Das ist witzig, dass du das beschreibst, dass du das so gehört hast. Coole Sache. Ja, du warst ja in Kentucky, bist dort Vierte in der 5-Sterne-Prüfung geworden. Du bist aber auch Europameisterin mit der Mannschaft geworden. Was ist eigentlich für dich mental anspruchsvoller, so eine dicke 5-Sterne-Prüfung zu reiten oder für die Mannschaft Europameisterschaft zu reiten?
Also wenn ich jetzt einfach so intuitiv antworte, würde ich sagen 5 Sterne, weil ich ja schon, ich bin ja 23 schon Mannschaft geritten in Frankreich. Da hatten wir Silber gewonnen und das war das erste Mal, dass ich Viehmannschaft geritten bin. Und da hatten wir ab Freitagvormittag ja so ganz schreckliches Wetter und es war klar, dass in Arras, wenn es regnet, der Boden im Gelände einfach fürchterlich wird. Und die Vorhersage war gar nicht so schlecht. Es hat ab Mittwoch war es trocken, da waren wir alle glücklich. Vorhersage war, dass Freitagnacht vielleicht ein bisschen kommt. Und es hieß immer, ja, also ich hatte das Gefühl, am Freitag war der Boden morgens ganz gut, als ich Gelände abgegangen bin. Dass ich dachte, das ist klar. Dann hat es aber vormittags angefangen zu regnen, das hörte nicht mehr auf. Also ich lag nachts im LKW um 0.20 Uhr, prasselte es noch aufs Dach. Ich war irgendwie so wach. Einfach nur, weil ich gedacht habe, was machst du hier? Wieso reitest du in einer Mannschaft? Der Boden wird morgen sowas von bescheuert sein. Und du kannst nicht einfach sagen, ich fahre jetzt nach Hause. Und das hat mich so beschäftigt den Abend, dass ich immer die ganze Zeit gedacht habe, ach, dieses blöde Mannschaftsreiten. Eigentlich ist es ja total die Ehre und man freut sich wahnsinnig. Aber dann eben so diesen Druck zu haben, dass man irgendwie nicht frei entscheiden kann. Das hat mich total fertig gemacht, diese Nacht so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so stopp, du musst jetzt schlafen. Und das ist ganz egal, ob es Mannschaft ist oder nicht. Hier wird nichts gemacht, was irgendwie fürs Pferd oder für einen selber gefährlich ist. So, und ich reite einfach los. Und wenn sich so anfühlt, dass nicht geht, dann pariere ich einfach durch. Fertig. Und da habe ich das so klar gemacht irgendwie in meinem Kopf, dass es auch bis heute sich so anfühlt, dass ich denke, ja, also es ist total toll, für die Mannschaft reiten zu dürfen. Aber nie im Leben würde ich mein Leben riskieren, mutwillig sozusagen, oder die Gesundheit meines Pferdes, weil das halt einfach ist, dass man für die Mannschaft kämpft. Und ich kämpfe total gerne und gebe mein letztes Hemd dafür, aber nicht, wenn es wirklich um essentielle Dinge geht. So, und seitdem ich das irgendwie für mich so in der Nacht zurechtgerückt habe, bin ich da total fein. Und deswegen würde ich sagen, ist die 5-Sterne-Prüfung, wenn ich in der Startbox stehe, spannender, aufregender.
So. Interessant, wie diese eine Nacht mit dem Regen auf dem LKW-Dach da so eine Veränderung hervorgerufen hat. Ich meine, im Grunde hast du ja Gedankenmuster total smart durchbrochen, indem du gesagt hast, so, ich habe es in der Hand, ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich entscheide das für mich und dann warst du klar. Cool.
Ja, ich glaube, man wurde früher ja so, also ich habe ja einfach ganz, ganz viel mitgekriegt. Ne? Ich war früher bei Peter auch als Pfleger oft mit. Irgendwie ist eine Freundin in Sydney mitgeritten und man hat es ja immer mitbekommen, wenn man Mannschaft geritten ist, es ging ja immer um die Gelder, die dann über die OSB bezahlt werden, wenn man eine Medaille kriegt. Es ging um die Qualifikation für die nächsten großen Championate, für WM und Olympia. Und früher konnte man ja noch runterfallen. Dann ist man wieder aufgestiegen und weitergeritten, einfach nur um die Mannschaft zu sichern und im Ziel zu kommen. Und ich glaube, das habe ich so als Kind und Jugendliche so oft gehört und immer, das war so im Kopf drin, dass es klar war, dass man für die Mannschaft keine andere Wahl hat, egal wie das Wetter ist, egal wie das funktioniert. Es wird geritten bis zum Ende. Und grundsätzlich will man das ja auch, sonst bräuchte man nicht Mannschaft reiten. Aber das war eben da so der Grad, dass ich dachte, nee, also ganz ehrlich, ich habe 3 Kinder zu Hause, das brauche ich mir nicht geben. Und das war total gut. War das irgendwie so ein Game Changer.
Ja, das kann ich mir denken. Und du sagst, die 5 Sterne ist für dich mental anspruchsvoller, wenn du jetzt da in so einer Startbox stehst und das Wetter und der Boden sind okay. Also das ist jetzt nicht sozusagen. Was geht dir denn so in den letzten 60 Sekunden durch den Kopf, bevor es losgeht, da vor und in der Startbox?
Also ich glaube, dass ich gar nicht so viel andere Gedanken habe, als diesen Kurs im Kopf habe. Ich gehe morgens immer das letzte Mal alleine ab, um wirklich 100% den Plan zu haben und genau zu wissen, was ich wo, wann, wie machen möchte. Und ich bin zum Glück jemand, der, wenn die Anspannung kommt oder es ist eben, dass ich dann total runterfahre und ganz ruhig werde und dadurch auch relativ guten Fokus habe und dann einfach auch gar nicht viele andere Gedanken habe. Dann geht es wirklich nur darum. Aber ich weiß, als ich in Kentucky geritten bin, da habe ich danach zu meiner Schwester gesagt, die war die ganze Zeit mit da und ist auch mit zur Startbox gekommen. Und als wir da fertig waren, habe ich gedacht, also es war wirklich ja sehr hoch und sehr schwer. Ich meine, ich habe einfach ein sensationelles Pferd und es ging alles super. Und dann habe ich aber doch kurz gedacht, ob man das wirklich so öfter braucht. Naja, und wenn es dann aber so ausgeht und man da Vierter wird, dann hat man natürlich ruckzuck am Ende der Saison lauter Pläne, wo man 5 Sterne reiten kann und was möglich ist und was nicht. Und dadurch, glaube ich, jetzt bin ich ja letztes Jahr Lumülen auch 5 Sterne geritten. Das war allerdings natürlich, also Lumülen ist ja auch immer sehr anspruchsvoll, aber eben nicht ganz so hoch wie Kentucky, sodass ich da eigentlich total total tolles Gefühl hatte eigentlich vor dem Losreiten. Da hatte ich eben nicht ganz, da war ich natürlich auch total konzentriert, aber es war doch deutlich anders als in Kentucky. Das kann man schon sagen. Aber ja, wie gesagt, zum Glück kriege ich immer einen ganz guten Fokus, dass ich da einfach gar nicht so viel an irgendwas denke, außer dem Plan.
Hast du da einen bestimmten Trick, wie du das machst, dass du den Fokus so herstellen kannst? Das ist ja wirklich klasse, wenn man das so kann. Gerade auf mein Kentucky habe ich jetzt noch nicht gesehen, Lumulen habe ich schon gesehen. Da ziehe ich 5-mal den Hut, wenn man da selbst in die 4 Sterne reinrettet, aber die 5 Sterne nochmal mehr.
Ja, ich glaube einfach, dass ich mich schon extrem gut konzentrieren kann, schon immer, wenn es irgendwie drauf ankommt. Und das, also dafür, um in den Fokus, also jetzt so vorm Gelände in den Fokus zu kommen, blau brauche ich, glaube ich, nicht wirklich irgendwie eine besondere Anwendung oder einen besonderen Trick. Ich habe das immer eher, ich habe früher mal nicht so gute Springer eben gehabt und hatte dann eher so das Bedürfnis, dass ich wirklich für den Parcours sowas brauche. Und ich hatte während des Studiums irgendwie 1-2 wirklich tolle Bücher, die mir bis heute mich begleiten und ein besonderes. Und da versuche ich immer so wirklich in den Tunnel zu kommen. Aber den habe ich im Gelände eigentlich immer automatisch, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Und irgendwie so vorm Springen muss ich immer das so ein bisschen versuchen zu forcieren.
Ja, und es läuft ja auch nicht immer alles rund. Und genau mit sowas umzugehen, das ist ja auch eine große Kunst. Wie gehst du mit Runden um, die nicht so laufen wie geplant? Und wie schnell findest du da wieder zu deiner Klarheit zurück, zu dem, was wirklich zählt, sodass du auch daraus lernen kannst oder wie auch immer, mit Rückschlägen?
Eigentlich kann ich das ganz gut. Ich glaube, weil ich eben immer sage, fahre ich irgendwo hin, um zu gewinnen, hört sich jetzt doof an. Also ich fahre natürlich hin, um irgendwie den Wettkampf zu bestreiten, aber ich sage immer, ich versuche mich immer selber zu schlagen. Und na klar gab es immer mal Rückschläge, aber grundsätzlich, also habe ich das Gefühl, ich bin immer so auf meinen Weg konzentriert und gucke, wie ich es besser mache oder was schiefgelaufen ist. Also vielleicht ist ein gutes Beispiel, jetzt dieses Jahr auf der Europameisterschaft, habe ich ja, wie alle mir gesagt haben, einen Schreckmoment im Springen verbreitet. Also Chemie ist ja das ganze Jahr jeden Parcours immer null gegangen, auch in den M-Springen, die ich sonst so geritten bin. Und dann bin ich in Blenheim, also da war ich ja 3 Jahre vorher schon mal gewonnen, da bin ich als letztes im Parcours geritten und hatte auch den super Fokus und so. Und ich habe wirklich, war konzentriert und habe irgendwie gedacht, das ist alles super. Hier reite ich gut drin springen und ich war auch wirklich total ruhig. Und dann ritt ich meinen Parcours und es war dann eine Linie so auf die Tribüne zu. Es war eine Kombination und dann noch eine Distanz zum Steilsprung. Und dann gab es eben eine Rechtswendung, noch einen Sprung muss man so aus der Rechtswendung nochmal nehmen und dann nach links. Und beim Abgehen sind wir alle schon immer nach links gelaufen. Wo ich dann dachte, oh stopp, wir müssen noch nach rechts einmal rum und den Sprung mitnehmen. Und dann habe ich die ganze Zeit immer gedacht, denk daran, weil ich weiß, ich bin auch so ein bisschen gut dafür, wenn ich mich einmal verliere, dass ich dann auch mal einfach in die andere Richtung reiten kann. Und weil ich eben das beim Abgehen schon so gemerkt habe, dass es mich immer nach links zieht. Und dann hatte ich das aber super im Kopf. Und dann ritt ich dann diese Kombination und dann macht er mir dann einen Fehler. Und dann ritt ich auf diesen Steilsprung zu und habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, wieso hat er einen Fehler? Habe ich zu doll Hand? Muss die Hand runter? Also habe versucht einfach über diesen Fehler zu analysieren. Und reite dann während meiner Analyse nach links, weil natürlich dieser Fokus auf diese blöde Rechtswendung weg war. Und ich dachte, das ist wirklich ein Anfängerfehler, irgendwie dann nach hinten zu gucken und im Parcours zu analysieren, was da los war. Aber dann habe ich gedacht, ja gut, also ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, wie ich da rauskomme, dass mir sowas nicht passiert. Also man kann sich ja immer mal irgendwie verreiten, aber dass halt dieses Nachdenken über diesen Fehler und dabei den Weg verlieren, dass das eben nicht mehr kommt, dass man wirklich diesen Fokus auf 2-3 Sachen, die wichtig sind, hält, egal was hinter einem passiert ist. Und das habe ich jetzt so daraus wie den Winter damit verbracht, mir zu überlegen, wie ich mich da fortbilden kann, damit mir in so einer Situation das nicht mehr passiert. Wir hatten nun wahnsinnig Glück, dass wir so viel Abstand hatten zu den zweiten. Und ich glaube, selbst Michi noch 3 Fehler machen konnte. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm, aber es hat mich natürlich total geärgert. Also es war jetzt auch nicht mega schlimm, aber es war so, man ist so rausgeritten und dachte, dieses Weg vergessen, der Fehler war gar nicht so schlimm, aber dann einmal verkehrt abzubiegen, das war einfach dumm. Ich glaube, solche Sachen, da lernt man ja einfach immer wieder, dass wenn man solche Situationen hat, dann bin ich auch jemand, der dann nicht irgendwie da drin versinkt, sondern dann bin ich so hinterher zu überlegen, wie man das ausmerzen kann und wie das eben nicht mehr passiert. Dann passiert mal wieder was anderes, aber auf jeden Fall.
Da sind aber ja auch wirklich drei Sachen auf einmal gekommen, ne? Dann in den Springparcours zuletzt, dann sozusagen schon im Kopf gehabt mit diesem Links-Rechts-Abwenden, so ein bisschen war es vielleicht noch da und dann noch der Fehler, den er eigentlich nie macht, all die drei Dinge auf einmal, das ist auch wirklich gemein.
Ja, das war, so ist es halt.
So ist es und am Ende sage ich immer, ja, am Ende kann man Danke sagen für die nächste Situation, die kommt. Du sagst selber, du hast den Winter genutzt, dir da was zu überlegen und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung. Dieses Jahr steht ja das Thema Weltmeisterschaft in den Büchern, auch das Thema Auswahl für die Mannschaft. Wie schaut man da so als Spitzensportlerin drauf, wenn sowas in den Büchern steht, die Auswahl ansteht?
Also grundsätzlich ist es natürlich eine große Challenge oder einfach auch ein tolles Erlebnis, eine Heim-WM zu haben in der Zeit, wie man irgendwie so ein Pferd hat, also wo ich jetzt ja kein Profi bin mit 5-Sterne-Pferden. Demnach gucke ich natürlich schon dahin und plane meine Saison auch so, wie es bestmöglich vorbereitet sein könnte, wenn man dann mitreiten darf. Aber ich versuche auch eben immer zu sagen, okay, also für mich, ich habe jetzt so ein tolles Pferd, ich kann alle Prüfungen auf der Welt, die es gibt, reiten, ich kann all meine Träume verwirklichen und ich würde gerne WM reiten, aber das entscheiden eben andere. Und letztendlich kann ich ja nur den Weg so gut wie möglich vorbereiten, so gut wie möglich machen. Und ich möchte aber nicht in diesen Stressfaktor kommen, dass man irgendwas muss, sondern wirklich irgendwie, bin immer gut, wenn ich fokussiert bin, aber irgendwie auch das genießen kann und mich freuen kann und mein Ding machen kann. Und das versuche ich halt einfach auch dieses Jahr zu machen. Und ich hatte dann letztes Jahr mit unserem Bundestrainer die Saisonanalyse gemacht und so ein bisschen die Planung fürs nächste Jahr. Und dann habe ich gesagt, also ich bereite mich Richtung WM ganz normal so und so und so vor. Und wenn das nicht klappt, dann reite ich Maryland. So, Maryland ist ja auch mal noch 5 Sterne in den USA. Dann sagte er nur, ach, das ist eine gute Idee. Das könnten ja eigentlich alle machen, die Richtung WM reiten und dann doch nicht mitkommen. Und normal wird immer vom DOKR diese Kentucky-Fahrt ein bisschen finanziell unterstützt, weil der Flug natürlich wahnsinnig teuer ist. Und dann hat er gesagt, dieses Jahr fliegt garantiert keiner nach Kentucky, dann nehmen wir mal das Geld für Maryland. Und damit habe ich so gedacht, ja, cool, das ist irgendwie beides total reizvoll. Na klar würde ich mich freuen, WM zu reiten, aber bin ich eben auch so, dass ich denke, ja, aber Maryland wäre auch super und ich bleibe einfach so. Ich mache meinen Weg, fokussiere das natürlich, um in die Richtung zu reiten, aber es gibt auch eine super Alternative.
Das hört sich gut an. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für WM, aber auch für das andere, egal was kommt. Und
es
kommt immer so, wie es kommen soll.
Ja, das stimmt.
Ja, neben dem ganzen Sportlichen, Marlin, bist du auch noch Mutter von 3 Söhnen und führst einen Hof. Dann noch dieses Reiten auf Top-Niveau. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Wie machst du das?
Na, eine super Familie. Gutes Team. Und ja, ich glaube einfach diesen unbändigen Willen, dass man das einfach machen möchte. Also, ich glaube, alles zusammen. Wir haben hier zu Hause irgendwie, ich bin so ein ganz guter Teambuilder und irgendwie, hier sind ein paar Mädels so aus rundherum, die so schon lange hier reiten, die helfen dann und hab immer einen Au-pair, der eigentlich viel diese Kinderfahrerei gemacht hat und mein Mann, der das irgendwie dann auch wuppt, wenn ich weg bin. Ich glaube, das sind einfach viele Faktoren, wo irgendwie alle Stellrädchen, also bin schon darauf angewiesen, dass alle dann mitmachen, wenn ich dann weg bin, aber es geht wirklich gut und ich hatte immer dadurch, dass ich eben ja wenig Pferde hatte, auch als die Kinder klein waren, habe ich immer gesagt, für mich, also das sind alles Jungs und ich möchte nicht, dass sie sagen, bin ich schon wieder bei den Pferden. Und na klar, bin ich es trotzdem viel. Und vielleicht gibt es auch immer noch so einen Moment. Aber ich versuche halt einfach die Nachmittage oder die freie Zeit oder auch eben Ferien einfach auch mit denen zu verbringen und zum Fußball mitzufahren und wie war ich mit diesen schneller weg, als man nachher gucken kann. Und das ist mir einfach total wichtig. Und ich glaube, dann geht's eben auch nur, wenn man Hilfe hat und ein Team hat, die eben bei allem irgendwie mit unterstützen.
Ja, das denke ich auch. Ein gutes Team ist so wichtig. Und deine Jungs, reiten die denn eigentlich auch oder sind die eher so Richtung Fußball und anderer Sportarten unterwegs?
Naja, also der ganz Große, der ist totaler Techniker und Landwirt eigentlich schon. Also der ist jetzt 18 und hatte immer Respekt. Also er hat so ein bisschen früher als Kind so auf dem Pony an Unge und so ein bisschen mit ausgeritten am Strick und so. Aber der hatte immer Respekt vor Hunden, vor Pferden. Mit den Hunden hatte das jetzt gut im Griff. Und ist auch immer mal mitgekommen, so als er ein bisschen kleiner war. Das war aber dann vor 2 Jahren, glaube ich, ist meine Schwiegermutter 70 geworden und die hatten wir dann mit eingeladen, dass sie mit nach Aachen kommt. Und dann sollten alle Kinder mit, nur einer konnte nicht, weil der, ich weiß gar nicht, ob Fußball hat oder irgendwas. Auf jeden Fall war Jappi sonst wirklich immer gerne mit zum Turnier und hat irgendwie, das brachte richtig Spaß, wie er klein war. Und dann saß er auf der Tribüne abends beim Mannschaftsspringen von den Springreitern und hatte seine Profi auf dem Schoß, die Landwirtschaftszeitung, die Technikzeitung, und hat die ganze Zeit dran rumgeblättert. Und da habe ich gesagt, okay, das war's jetzt. Das war wirklich spannend, aber es interessiert ihn so einfach so überhaupt gar nicht. Und also er ist schon, ruft an und fragt, wie es läuft oder freut sich dann auch mit einem und so, aber es ist einfach nicht seins. Und dadurch, der eher nicht da, dann der mittlere Frode, der ist eine Zeit lang wirklich viel geritten, als er also ganz klein war. Dann zwischendurch auch mal, also wir hatten das alte Pony von Kelvin Böckmann, den alten Bonanza, mit dem er irgendwie als Kelvin 10 war, ja mal deutsche Meisterschaften schon geritten ist. Und Bonanza war ja eigentlich in Rente und Simone Böckmann sagte, ach Marlin, wenn deine Kinder reiten wollen, das ist das allertollste Kinderpony, dann nehmt den einfach. Und dann war Bonzi aber hier in den Laufstellen bei meinen alten Pferden und im Frühjahr haben wir so einen Film gedreht über Geländereiten für Kinder und Jugendliche.
Ach, wie toll.
Und dann hat Frode gesagt, ich mach mit und ich nehme Bonanza. Weil er wusste, dass, also Frode ist so sportlich, total ehrgeizig und so. Und dann, naja, und dann haben wir Bonanza geholt und den dann geschoren. Und dann ging's los. Und genau, da hat er dann irgendwie nochmal viel geritten. Und dann haben wir aber danach, also er spielt halt Fußball und wir wohnen halt einfach eine halbe Stunde weg aus Greifswald und dann mit Schule und Fußball und so weiter ist einfach das dann schwierig. Und jetzt reitet er immer mal in den Ferien. Hier steht da gerade und hört zu.
Da haben die Ohren geklingelt.
Genau. So, das ist toll, weil wenn es dann mal klappt, dann, also wir waren jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, sind wir einfach an den Strand gefahren und haben da ein bisschen am Strand rumgaloppiert und so, wenn das dann einfach mal geht, dann ist es halt super. Das bringt halt noch richtig Spaß. Und der Kleine sitzt immer mal drauf, aber da haben wir so ein bisschen verpasst, dass der ein bisschen mehr reitet. Die haben irgendwie alle was, wo sie für brennen und das habe ich immer so als meine wichtigste Aufgabe gesehen, dass irgendwie jeder was hat, wofür er brennt und da irgendwie Spaß dran hat und das haben sie alle drei und demnach bin ich da ganz froh drum.
Da würde ich sagen, hast du als Mutter viel gekonnt, denn das ist ja wirklich eins der wichtigsten und schwierigsten Dinge zugleich, was zu finden, wofür man brennt.
Ja, bei dem Großen, das habe ich wirklich, also ich wusste, der war schon immer total betriebsverrückt oder technikverrückt und der war aber körperlich eben nicht so, also sportlich muss man ja nicht sein, aber ich hatte immer das Gefühl, der muss ein bisschen was machen, damit der so ein bisschen athletisch wird oder eben so, wir sagen mal schlappi-jappi, ein bisschen wackelig ist. Und da, den habe ich überall hingeschleppt. Ich weiß gar nicht. Wir hatten so ein ganz tolles Radrennteam. Und dann hat er Handball gespielt. Und ich weiß nicht, wie lange ich beim Kindersport war. Und das war irgendwie alles immer ganz gut. Und das reichte dann aber auch wieder. Und da habe ich wirklich dann, also mit 13 oder so, habe ich dann aufgegeben, den überall hinzuschleppen, weil er immer wieder aufgehört hat. Und dann waren das wirklich so 13, 14, 15, so ein bisschen Jahre, wo wir gedacht haben, oh Gott, wo soll das hingehen? Weil er irgendwie so unzufrieden, also bis auf Trecker fahren auf dem Acker, mehr durfte er nicht auf der Straße. Und seitdem er dann seinen Treckerführerschein gemacht hat, war der wie ausgewechselt. Also erst einen Simson-Führerschein gibt es ja hier im Osten, diese kleinen, das sind ja keine Roller, aber einfach so kleine Motorräder. Und dann mit 16 den Treckerführerschein und dann war sein Leben auch wunderbar. Seitdem geht's nur voran.
Ja, klingt fantastisch. Marlin, der letzte Teil in meinem Podcast sind immer vier Fragen und die erste Frage davon, die ist immer ganz besonders interessant für die Hörer, nämlich welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Immer sich auf die wichtigsten drei Sachen konzentrieren. Und wenn man in irgendeiner Situation ist, die einen beunruhigt oder wenn man weiß, man hat zu viel Fokus so auf der Umwelt, also ich habe ein einziges Mal, also es gab eben dieses Buch, was ich früher gelesen habe, das ist schon uralt, Die Kunst, erfolgreich zu sein, von Shane Murphy. Das ist ein alter Amerikaner, der wirklich mit ganz vielen verschiedenen Sportlern in olympischen Sportarten gearbeitet hat. Und der hat immer so gesagt, wie man in den Fokus kommt, in diesen Tunnelblick, was ja eigentlich immer die schönste Sache ist, wenn man da wirklich reinkommt, aber es ist ja einfach nicht immer funktioniert. Und da ist eben ganz klar die Ansage, welches sind die drei wichtigsten Dinge, wenn man das Gefühl hat, es läuft einem aus dem Ruder. Das finde ich, also das hilft mir wahnsinnig und auch Schülern, denen ich das gesagt habe, sagen immer, ja, das ist total gut, weil man dann wirklich bei den wichtigsten Dingen bleibt und der Rest läuft dann auch alleine mit. Also das ist für mich einer der wichtigsten Mentaltipps, glaube ich, die ich je bekommen habe.
Ja, klingt gut. Und ich kann das Buch auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe das auch gelesen.
Ach, sehr gut, ja.
Richtig gut.
Ja.
Wenn alles möglich wäre, Marlin, und du sicher sein könntest, dass es auf jeden Fall klappt, was würdest du in Angriff nehmen?
Ich würde einfach, ich glaube, die Welt bereisen. Mit dem Reiten habe ich jetzt schon so viele tolle Sachen gemacht, dass da brauche ich mir eigentlich nichts zu wünschen, was noch klappt, weil so viele tolle Erlebnisse waren. Ja, natürlich bin ich ehrgeizig und mache weiter, aber das ist so. Meinen Kindern läuft alles wie prima. Zu Hause ist es irgendwie alles, wir haben ein schönes Zuhause. Und wo ich immer dann denke, wenn ich jetzt nicht mehr selber so viel reite, dann würde ich einfach gerne, ich sag mal, dann gebe ich Unterricht auf der ganzen Welt und reise oder reise mit meinem Mann. Und ich glaube, das ist einfach das, wenn alles möglich wäre und man uneingeschränkt sich bewegen kann, dann würde ich einfach die Welt angucken.
Das klingt gut. Hast du ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region, wo du sagst, das wäre so das erste Domizil?
Eigentlich habe ich viele Ideen so, also mich interessiert auf jeden Fall, also so Peru, Chile in die Ecke, da war ich noch nicht. Australien, Neuseeland fahren ja alle hin, aber ich möchte unbedingt trotzdem auch das mal sehen. Japan reizt irgendwie, also sonst Asien gar nicht so sehr, aber so Japan ist auf jeden Fall auch was, wo ich gerne hin möchte. Ich glaube, das ist so. Und Kanada nochmal. Also Kanada war ich auch schon mal, aber irgendwie da die Natur und Berge.
Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Ich habe früher, also ich finde, wenn es ältere Menschen in seinem Leben gibt, die immer sagen, also ich kann dir nur raten, so oder so, dann denkt man immer, ja, es ist vielleicht ganz gut. Ich finde, wenn man jetzt selber älter ist und sieht, was Jüngere machen und man einfach mal Ratschläge gibt, dann denke ich immer, ja, also diese Ratschläge, die man vorher die in Frage gestellt hat, da weiß ich jetzt mit Menschen mit viel Lebenserfahrung, die man gerne mag, dass das auch schon helfen kann. Oder dass es wirklich so ist, dass es gute Ratschläge sind, sagen wir mal so. Natürlich auch nicht alle, aber ich finde das irgendwie ganz spannend zu sehen, wenn man jetzt so langsam in die andere Perspektive kommt.
Absolut. Und vielleicht die Ratschläge, die man früher bekommen hat, jetzt selber gibt.
Genau. Also die man gut findet vielleicht.
Ja, selbstverständlich. Ja, die letzte Frage, Marlin, die darfst du mir stellen. Was möchtest du denn von mir wissen? Was darf ich dir beantworten?
Also ich habe ja ein bisschen über dich gelesen, was du so machst. Und da habe ich gedacht, was reizt dich am meisten? Oder weshalb hast du neben deinem, also aus deinem Job heraus sozusagen diese Mentaltrainer-Ausbildung gemacht? Und was reizt dich da am meisten? Oder was ist dein Ziel auch damit sozusagen?
Also mir geht das ähnlich wie dir. Ich habe damals als Elfjähriger auch ein ganz spannendes, inspirierendes Buch in die Hand bekommen. Winning Feeling, damals von Jane Savoy, aus den USA übrigens, die Dame, weißt du ja.
Habe ich auch im Regal.
Ja, das ist ein ganz tolles Buch. Und das war das erste Buch, was wirklich über Mentaltraining im Reitsport geschrieben wurde. Und mich hat das seitdem nie losgelassen. Ich habe auch meine Firma mittlerweile nach Winning Feeling benannt. Und ich bin ja dann über Studium, BWL und so weiter, war ich viele Jahre Personalleiterin, auch teilweise für über 6.000 Leute zuständig. Und das hatte auch immer was mit Coaching zu tun, ganz viel sogar, ne, mit Führungskräfte-Coaching, Mitarbeiter-Coachen und so weiter. Und Reiten ist meine absolute Leidenschaft. Und jetzt habe ich eigentlich alles kombiniert, was mir Freude macht. Menschen weiterentwickeln, Sportler weiterentwickeln und das den lieben langen Tag machen. Das finde ich einfach wunderbar. Und das hat im Personalleiterjob auch total viel Spaß gemacht, Menschen weiterzuentwickeln.
Ja.
Und ich finde aber, Sportler sind nochmal ganz besondere Menschen, die auf jeden Fall wollen, die an sich arbeiten wollen, die ehrgeizig sind. Und das Ganze mit Pferden gepaart ist für mich einfach der Traum schlechthin. Sozusagen die Leidenschaft, die das Funkeln in meinen Augen hervorruft.
Sehr gut. Dann ist es das Richtige.
Absolut. Und weil du nach meinem Ziel fragst, ich habe jetzt kein Ziel, dass irgendwas am Ende erreicht werden soll, sondern für mich ist das Ziel, jede Begegnung zu genießen und aus jeder Begegnung zu lernen. Sei es im Coaching oder wenn ich so ein tolles Podcast-Interview wie heute mit dir führen darf, das ist für mich ein absoluter Genuss und ich lerne selber noch so viel dazu. Und so eine Folge wie heute dann zum Beispiel auch als Inspiration in die Welt zu geben.
Ja.
Fantastisch.
Das ist schön.
Ja, liebe Marlin, dann darf ich mich recht herzlich bedanken für das wirklich inspirierende Gespräch, deinen Einblick in dein doch sehr bewegtes, spannendes Leben. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Saison, viel Erfolg Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Wochen, Monaten am Roderberg.
Ach, das wäre schön. Da würde ich mich sehr freuen.
Ja, ja, vielen Dank, dass du da warst, Marlin.
Ja, danke, dass du mich gefragt hast, ob wir das aufnehmen wollen.
Bis ganz bald.
Ja. Tschüss.